Das ist ein schweres Verbrechen gegen die Gottheit. Eine Gotteslästerung jenseits aller Gotteslästerungen.
Vicarius Filidei, der Stellvertreter des Sohnes Gottes. Wir haben Dutzende von Handschriften gefunden, worin dieser Name verwendet wird.
Die klassische protestantische Ansicht lautete, dass das Papsttum der Antichrist sei.
Der Protestantismus hat total kapituliert.
Ja.
Er erhöht sich, um wieder der Allerhöchste zu sein, um auf dem Thron Gottes zu sitzen.
Wer heiligt uns denn? Heiligt der Mensch sich selbst oder ist es Christus, der uns heiligt?
Nun, ich ziehe es vor, die moralische Quintessenz dieses Buches anzunehmen.
Habt ihr nicht gerade vorhin erwähnt, wie ähnlich unsere Zeit der von 1888 ist?
Wir haben die Drei-Engels-Botschaft. Das war schon immer unsere Botschaft an die Welt. Zwei von dreien warnen vor einem falschen System der Anbetung und davor, das Mahlzeichen zu empfangen.
Es ist interessant, wohin der Dialog im Denken der Öffentlichkeit geht. Es wird vorgeschlagen, dass vielleicht die Todesstrafe wieder auftauchen könnte, wenn man diese Gesetze verletzt.
Gott sagt uns, was die moralische Quintessenz ist, und er sagt, dass wir des Sabbattages gedenken und ihn nicht vergessen sollten.
Ein erneutes Willkommen bei Heritage and Hope Ministries. Ich freue mich riesig, dass mein Bruder James heute wieder mit dabei ist, sowie auch Walter Veit und Martin Smith von Clash of Minds. Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei seid.
Es ist uns eine Freude.
Es ist uns eine Ehre.
Es wurde im Laufe der Jahre schon viel über den Menschen der Sünde und darüber gesprochen, was in Offenbarung über diesen Menschen der Sünde steht. Aber tatsächlich gibt es im Neuen Testament einen Vers vor der Offenbarung, der über diese Person spricht, die sich selbst über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Was finden wir hier, was für uns als historische Protestanten von Interesse ist?
Nun, in diesem Vers gibt es so einiges, was im Laufe der Zeitalter für viele Kontroversen sorgte. Es gibt natürlich Menschen, die das in die Zukunft werfen wollen. Doch wenn man zum historischen Protestantismus zurückgeht und Bücher wie Der Romanismus und die Reformation hernimmt, das von Grattan Guinness im ausgehenden 19. Jahrhundert geschrieben wurde, ist es offensichtlich, dass die Reformatoren eine sehr bestimmte Ansicht hatten, wer diese Persönlichkeit war. Sie erhoben den Anspruch, dass es das Papsttum sei, das im Tempel Gottes sitzen und sich selbst für Gott ausgeben würde. Nun, der Tempel Gottes ist ein Hinweis auf die Kirche, denn Paulus sagt an verschiedenen Stellen, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, beispielsweise im Epheserbrief. Also, der Tempel Gottes, worauf er sich hier bezieht, ist kein Tempel aus Steinen, sondern ein Tempel, der aus Menschen zusammensetzte, was das geistliche Israel Gottes umfasst. Und innerhalb dieses christlichen Umfeldes würde es diesen Menschen der Sünde geben, der sich über alles erheben würde, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in diesen kirchlichen Aufbau setzt und dabei vorgibt, Gott zu sein oder sich als Gott erzeigt. So interpretierten es die Reformatoren. Und historisch gibt es keine andere Möglichkeit, wie das interpretiert werden kann. Denn Paulus sagt auch eindeutig, dass zuerst ein Abfall kommen muss, bevor der Herr kommen kann und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, offenbart werden muss. Und dieser Abfall würde kommen, wenn der, der ihn noch zurückhält, aus dem Weg geräumt ist. Um zu sehen, worauf sich das bezieht, müssen wir zu den frühen Kirchenvätern gehen. Alle sind sich einig, dass sich das auf das heidnische Rom bezieht, das erst entfernt werden muss, um den Aufstieg des päpstlichen Roms Platz zu machen. Und schließlich würde diese päpstliche Macht, dessen Sitz und Vollmacht im päpstlichen Stuhl gekleidet ist, diese Autorität innerhalb der Kirche Gottes an sich nehmen und vorgeben, dass sie selbst Gott sind und über Gott hinweg Gesetze erlassen können. Das war im Grunde die Interpretation der Reformatoren. Und diese Auslegung deckt sich zu 100% mit historischen Fakten.
Nun, Pastor Veit, es gibt viele Punkte, die du angesprochen hast. Eine der Sachen, die wir bei unseren Nachforschungen hier bei Heritage and Hope gefunden haben, ist folgendes. Wenn wir uns diesen Abschnitt, worin es heißt, dass es sich als Gott ausweisen oder erzeigen würde, im Lateinischen ansehen, steht da Ostendens sequia sit Deus. Interessanterweise wird im kanonischen Gesetz Distincto 96 Satis Evidentur aus dem Decretum Gratiani das Wort Ostendens, also sicher zeigen, auch verwendet. Wir haben hier tatsächlich eine Kopie des kanonischen Rechts. Das stammt aus dem Jahre 1559. Darin heißt es, es ist ziemlich deutlich gezeigt, da hat man dasselbe lateinische Wort Ostenditur, dass der Papst, der vom frommen Prinz Konstantin nachweislich ein Gott genannt wurde, nicht von irgendeiner weltlichen Macht gebunden sein kann. Sintemal es offenkundig ist, dass auch ein Gott nicht von Menschen gerichtet werden kann. Hier wird im Besonderen das Wort Deum verwendet. Also wir finden das tatsächlich in einer Vielzahl von Handschriften im ganzen Vatikan. In den letzten Jahren haben sie diese digitalisiert. Sie haben das in Distinctio 40 so weit getrieben, dass sie darin sagen, wenn der Papst versagt und die brüderliche Erlösung vernachlässigt, wenn er als nutzlos und nachlässig in seiner Arbeit erfunden wird und darüber hinaus nichts Gutes zu sagen hat, was ihn noch mehr beleidigt und dennoch zahllose Menschen mit sich als dem ersten Knecht der Hölle führt, wobei er selbst für alle Ewigkeiten mit vielen Plagen gegeißelt werden soll, mag kein Sterblicher sich anmaßen, die Sünden dieses Mannes zu tadeln, denn er selbst soll alle richten. Wir haben hier noch andere Dokumente. Ich denke, das hier ist eines von unserer Serie über die Jesuiten, das Sacrosancta Concilia, worin der Erzbischof Christophorus Marcellus beim 5. Laterankonzil in der 4. Sitzung über den Papst sprach, du bist schließlich ein anderer Gott auf Erden. Oder hier haben wir Papst Leo den 13. Wir halten auf dieser Erde den Platz Gottes, des Allmächtigen inne. Dann haben wir natürlich dieses Werk aus dem Jahre 1766 vor uns. Das ist das Werk von Lucius Ferraris, aus dem oft zitiert wird. Was die päpstliche Autorität angeht, ist der Papst, als ob er Gott auf Erden wäre, der einzige Souverän aller getreuen Christi, oberster König der Könige, wobei er eine Fülle ungebrochener Macht hat und vom allmächtigen Gott betraut wurde, irdische und himmlische Reiche zu regieren. Weiter heißt es, der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht ein bloßer Mensch ist, sondern als ob es Gott wäre und der Stellvertreter Gottes. Der Papst allein wird Allerheiligster genannt. Folglich ist der Papst mit einer dreifachen Krone gekrönt als König des Himmels, der Erde und der Hölle.
Nun, du sprichst diese Bücher an und genau deswegen versuchen wir auch sie zu bekommen, um dieses System aufzudecken, das es schon so lange gibt. Die klassische protestantische Ansicht für hunderte von Jahren lautete, dass das Papsttum der Antichrist ist. Tatsächlich gibt es online eine Liste, die alle verschiedenen Protestanten zusammenstellt, die glauben, dass der Papst der Antichrist ist. Um nicht nur die Meinung von irgendjemandem zu einer Sache anzunehmen, sammeln wir diese Werke im Original, hier aus der protestantischen Reformation, um es den Menschen zu zeigen. Denn diese Werke sind keine Faksimiles, also keine Reproduktionen. Das sind die wirklichen, originalen Schriftstücke. Sie zeigen im Grunde, dass der Antichrist diese Ansprüche erhob. Und es stützt auch die Aussagen im Buch Der große Kampf, das über einige dieser Aussagen spricht. Ich glaube, dass in diesem Buch auch einige Aussagen diesbezüglich stehen. Ist das richtig?
Ja, eine der Aussagen im großen Kampf lautet, er ist der Herrgott Papst genannt. Und wisst ihr, das wurde gelegentlich im Laufe der Jahre schon angezweifelt. Einige sagten, das wäre eine Aussage aus dem späteren 16. Jahrhundert, die sich irgendwie irrtümlich eingeschlichen hätte und dass das Wort Deum, also Gott, sich nicht in der Originalhandschrift befunden hätte. Doch wir fanden kürzlich ein paar Dinge, darunter, dass das schon vor dem 16. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert war. Die Extravagantes von Johannes dem 22. enthielten sie deutlich. Und natürlich stimmte es mit dem Korpus des kanonischen Rechts überein, wo der Papst ebenso gezeigt wurde. Manche sagen, das wäre eine Randnotiz, aber tatsächlich ist es stimmig mit dem Korpus. Doch sogar vor 400 Jahren gab es einen Jesuiten namens Andreas Eudaimon, der über den originalen Censelini-Kodex sprach oder über die Randbemerkung der Extravagantes und sagte, dass das Wort Deum, also Gott, nicht da wäre, sondern dass es einfach Herr Papst und nicht Herr Gott Papst heiße.
And said that the word Deum wasn't there, said that it just said Lord the Pope, but didn't say Lord God the Pope.
Und so haben einige kommentiert, dass diese Handschrift sorgfältig vor den neugierigen Blicken der Protestanten verborgen wurde. Aber wisst ihr was? Es ist nicht länger verborgen. Es ist schon ans Licht gebracht. Hier ist das Original, Watt.Lat.1357 aus dem 14. Jahrhundert. Da haben wir Blatt Folio 166V links oben, die sechste Zeile von oben. Dominum Deum Nostrum Papam. Es stand tatsächlich da. Ellen White hatte die ganze Zeit recht. Später können wir in der korrigierten Ausgabe, die vom Papst herausgegeben wurde, sehen, dass es tatsächlich darin stand. Sogar nachdem die Korrektoren es durchgearbeitet und an den Extravagantes und am Korpus des kanonischen Rechts Korrekturen vorgenommen hatten. Es gab tatsächlich einen portugiesischen Priester, Pereira, dessen Buch wir hier haben, der sagte, dass die Päpste diesen Titel nie missbilligt oder zurückgewiesen hätten. Warum sollten sie auch? Ich meine, es stimmt mit dem Korpus des kanonischen Rechts überein. Doch ich hätte eine Frage, Pastor Veit. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4 sehen wir diesen Hinweis auf den Menschen der Sünde. Wo ist hier die Verbindung zur Offenbarung?
Nun, das knüpft nahtlos an. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich einfach sagen, dass das das Schöne an eurem Missionswerk ist. Denn wie ihr ganz richtig festgestellt habt, wurden viele dieser Dokumente verdreht, geleugnet. Sie verschwanden von der öffentlichen Bildfläche, seitdem das Papsttum als Antichrist im Fokus stand. Und einige der Schriften bekamen eine Tarnkappe und wurden verleugnet. Aber mich erstaunt, wie viele Schreibfedern auf diesen Zug aufspringen und schreiben, dass diese Dinge nie existierten. Doch Fakt ist eben, dass sie real sind und ihr habt eine Bibliothek an Beweisen dafür geschaffen, sodass niemand es wirklich länger leugnen kann. Nun, die Bibel spricht.
Nun, bevor du zum Bibelstudium kommst, sogar in deiner Roadmap zum Frieden-Serie gibt es viele Referenzen, die du darin gezeigt hast, die jetzt nicht mehr verfügbar sind. Also das, was ihr macht, ist wirklich unglaublich, indem ihr das alles zusammenstellt, sodass niemand es abstreiten kann, dass es schon in den Originalen steht.
Ja, es ist nicht unsere Absicht, auf irgendjemanden oder ein religiöses System einzuschlagen. Doch Tatsache ist, dass diese Organisation sich die Vorrechte Christi widerrechtlich angeeignet hat. Sie haben sie im Grunde von dem gestohlen, dem sie gehören, und sie auf sich selbst angewandt. Das ist ein schweres Verbrechen gegen die Gottheit. Die Bibel erwähnt das tatsächlich und nennt es den Sohn des Verderbens. Ein Titel, der nur für den Menschen der Sünde und für Judas gilt. Es ist ein Verrat der allerschlimmsten Art am Vermächtnis, das der Kirche übergeben wurde. Und die armen Leute, die in diesem System gefangen sind und die in Unwissenheit über das Wort Gottes und über die meisten dieser Schriftstücke gehalten werden, haben keine Vorstellung davon, was sich wirklich hinter den Kulissen ereignet. Also ist es absolut notwendig, dass das Werk, das die Reformation anstieß und was vom Sand der Zeit begraben wurde, und zwar nicht nur aus Versehen, sondern absichtlich begraben wurde, dass das wieder aufgedeckt wird. Nun, die Bibel ist voller Informationen über diese antichristliche Macht. Und sie gibt ihm verschiedene Namen. In Daniel wird es die kleine Hornmacht genannt. Genau genommen ist es kein kleines Horn, sondern eines, das klein anfing und zu einem mächtigen Horn heranwuchs, das größer als die anderen wurde und Vorschriften erließ. Dort hat man also die kleine Hornmacht. Wenn man im Buch Daniel bleibt, wird dort an zahlreichen Stellen darauf verwiesen, in Daniel Kapitel 11 und auch darüber, dass es sich selbst erhöht und so weiter. So wird auch in Offenbarung 11 aufgegriffen, wo die Grundlage für diese Macht der Verführung gelegt wird. Dieses Tier aus dem Abgrund, das die Welt durch eine Frau regiert. In Offenbarung 17 wird uns gezeigt, dass diese Frau auf diesem Tier sitzt und in Wirklichkeit dessen Bewegung kontrolliert. Und das Tier weist natürlich auf die politischen Systeme hin. Und in Offenbarung Kapitel 13 hat man ein zusammengesetztes Tier aus Tieren von Daniel Kapitel 7 mit den Eigenschaften des kleinen Horns, dass es die Heiligen verfolgen würde, dass es meint, Zeiten und Gesetze zu ändern und für eine bestimmte Zeitspanne herrschen würde und so weiter. All das passiert zur gleichen Macht. Also, Daniel spricht darüber, Paulus gibt eine Übersicht über die Kennzeichen dieser Macht, wie es sich selbst erhöht, wie es sich selbst in die Stelle Gottes setzt, wie es seine Position innerhalb der christlichen Kirche manipuliert hat, indem es sich eine christliche Macht nennt. Wenn man es doch tatsächlich Heidentum ist, das sich als Christentum verkleidet. Und im zusammengesetzten Tier von Offenbarung Kapitel 13 hat man all diese Eigenschaften erneut. Dann hat man eine zweite Macht, die im Auftrag dieser ersten Macht, die während des Mittelalters herrscht und Zeiten und Gesetze ändert, diese wieder zur Vorherrschaft bringen und deren Gesetze verabschieden wird. Und dadurch im Grunde die Welt erzwingen wird, diese Macht anzubeten, ohne dass es ihr bewusst wird, außer jemand deckt das auf. Und genau das tut ihr mit euren Dokumenten. Und darüber diskutieren wir hier und jetzt. Man kann deutlich eine Linie von den Prophezeiungen von Daniel bis zur Auslegung davon in der Reformation und schließlich bis zu den Ereignissen ziehen, die in den Kapiteln der Offenbarung dargestellt sind. Es ist ein glasklares Bild davon, wer diese Macht ist, wie sie herrscht oder was deren Ziele sind und was die Folgen davon sein werden, diese Ziele zu erzwingen.
Nun, eines der Dinge, die du bezüglich der Art von Dokumenten erwähnt hast, die ans Licht kommen. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren auf einer der Webseiten von euch etwas über ein Zitat aus der Zeitschrift Catholic National las. Da gab es einen Kardinal, der, bevor er Papst wurde, sagte, dass der Papst nicht bloß der Repräsentant von Jesus Christus sei, sondern dass er vom Fleisch verhüllt Jesus Christus ist. Das wurde aus dem Catholic National zitiert. Doch im Laufe der Zeit lernte ich, dass einige katholische Webseiten das leugneten und sagten, es gäbe keine solche Zeitschrift. Nun, wir wandten uns an die Schweiz, an die Universitätsbibliothek von Bern und fanden dort Le Catholique National. Das war eine katholische Zeitschrift, doch sie enthielt genau dieses spezielle Zitat, worin der Kardinal, ich glaube, es war Kardinal Sato, am 25. November 1894 diese Aussage traf. Tatsächlich, bevor er selbst Papst wurde. Also das, von dem man sagte, dass es im Catholic National nicht existiere, wobei man sagte, das sei gar keine reale Zeitschrift und dabei eine Art Schatten auf einige dieser Zitate warf, die von eurer Website geliefert wurden. Wir haben das lokalisiert und herausgefunden, nein, sie waren tatsächlich korrekt. Das Magazin existierte und da kann es jeder sehen. Vom 13. Juli 1895. Nun, Offenbarung 13 spricht auch vom Menschen der Sünde. Es spricht allerdings von einem Namen, der mit einer Zahl in Verbindung steht, mit der Zahl 666. Im Laufe der Jahre gab es viele Kontroversen darüber, was das ergibt oder worauf sich das bezieht. Ich habe da alle möglichen Hinweise gesehen, angefangen von Tattoos, Barcodes bis hin zur KI, worüber heute viel diskutiert wird, sowie alle möglichen Dinge, die Leute sich vorstellen. Aber wir haben bei unseren Nachforschungen Folgendes gefunden. Es gab eine alte Vorstellung, die im Jahre 1612 von Andreas Hellwig in seiner Schrift Antichristus Romanus, zu Deutsch der römische Antichrist, vorgebracht wurde. Und es ist interessant, dass er auf einiges gestoßen ist, sogar auf einen Kardinal Bellarmine, der ein Jesuit war. Und alle seine Kriterien, Bellarmine muss das wohl auch irgendwie studiert haben, und egal was diese Zahl war, es muss die erforderliche Zahl ergeben. Es muss mit der päpstlichen Ordnung übereinstimmen. Es darf kein abwertender Name sein, der von Feinden vergeben wurde, sondern einer, der vom Antichristen selbst akzeptiert wird. Und es muss einer sein, mit dem er sich rühmen kann. Und von allen Titeln, die das Papsttum verwendete, war Vicarius Filii Dei derjenige, bei dem er landete. Es gibt tatsächlich viele Beweise, die das stützen. Wir unternahmen kürzlich einige Nachforschungen, also für diejenigen von euch, die nicht damit vertraut sind, wie das zusammengezählt wird. Hier ist die Arithmetik dazu. Doch wir stellten Nachforschungen in der digitalen Bibliothek des Vatikans an, mit 9 Manuskripten, die erst in den letzten paar Jahren digitalisiert wurden. Und wir haben Dutzende von Handschriften gefunden. Hier hat man die Seitenzahl von jeder Schriftstelle, wo der Name verwendet wird. Doch in vielen Fällen wird es tatsächlich im kanonischen Recht verwendet. Wir haben es tatsächlich auch in diesem Buch hier, in Distinctio 96. Konstantinus Imperator ist das Kapitel. Man findet ebenso hier im Buch von Lucius Ferraris. Doch es ist interessant, dass ein Satz dies auch beinhaltete, worin es festgelegt wurde. Das heißt, es wurde per Gesetzeskraft etabliert. Pastor Veit, ich bin mir sicher, dass du im Laufe der Jahre einige Verweise gesehen hast, dass es auf einer Tiara steht. Hast du früher schon etwas darüber gelesen?
Ja, es gab eine Anzahl von Zeugen, die aussagten, dass sie diese Tiere gesehen hatten. Tatsächlich Zeugen, die das ohne Absprache unabhängig voneinander sagten. Und dann verschwand die Tiara von der öffentlichen Bildfläche. Und es wurde geleugnet, dass diese Tiara jemals existiert habe. Dann gab es Leute in protestantischen Reihen und traurigerweise sogar in unseren eigenen Reihen, die anfingen, vehement zu leugnen, dass diese Auslegung von Vicarius Filii Dei tatsächlich korrekt sei. Doch dann wurde der Website Our Sunday Visitor darauf Bezug genommen, wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Das war ein Schriftstück, das von der römisch-katholischen Kirche herausgebracht wurde. Dazu kommt, wenn sie dabei einen Fehler gemacht hatten, warum veröffentlichen sie es dann ein paar Jahre später erneut mit genau denselben Informationen? Doch seit damals gibt es viele Dokumente und ich bin mir sicher, dass ihr gerade eine riesen Liste dazu gegeben habt, die das untermauern, dass sogar der größte Skeptiker, sogar aus unserer eigenen Mitte, zugeben muss, dass er falsch lag. Doch dieser Name hat eine interessante Geschichte. Denn man kann es viel weiter zurückverfolgen als bis zum Papsttum. Nicht den Namen selbst, sondern die Zahl 666 und womit das in Verbindung gebracht wurde. Vielleicht kann ich einfach, nicht, dass ich die ganze Zeit reden möchte, aber vielleicht gehen wir es kurz im Eiltempo durch. Der Mensch der Sünde ist ein Repräsentant Satans und die Offenbarung macht es ziemlich deutlich, dass der Drache Thron und seine große Vollmacht gibt. Nun, dieses Wort Sitz ist ein sehr wichtiges Wort, denn wir sprechen ja von dem päpstlichen Stuhl, von dem er mit Autorität spricht. Ex cathedra, unfehlbar. Nun, dieser Sitz gehörte ursprünglich natürlich dem Teufel. Und Satan hatte diesen Sitz inne. Wenn man durchs Buch Offenbarung geht, wird man herausfinden, dass dort Pergamon erwähnt wird, diese Zeitperiode des religiösen Kompromisses, als Konstantin sich angeblich zum Christentum bekehrte. Obwohl er gleichzeitig ein Anhänger von Sol, ein Sonnenanbeter, war. Es wird ins Buch Offenbarung ziemlich eindeutig gesagt, dass Pergamon der Ort ist, an dem Satan seinen Sitz hat. Diese Stadt Pergamon ist interessant, denn dort etablierte sich die babylonische Priesterschaft, nachdem die Medo-Perser Babylon erobert hatten. Und die behielten diese Stadt sogar während der medopersischen und griechischen Ära. Schließlich traten sie ihren Titel an den römischen Herrscher ab. Dieser Titel lautete Pontifex Maximus, also der oberste Bischof. Und die Offenbarung sagt uns, ihr Sitz ist, wo Satan seinen Sitz hat. Ich glaube, der letzte König war Attalos der Dritte. Als er den Titel abtrat, gab er ihn den Cäsaren. Diese mussten damit auch den Titel einer Gottheit annehmen.
the Caesars, he had to also take this title of deity with it. So
es ist sehr wichtig, dass es mit Gottheitsein verknüpft war. Dieser Pontiff, der Pontifex Maximus, war auch ein Gott. Nun, die frühen römischen Herrscher wandten diesen Titel nicht auf sich an, aber nachdem Julius Caesar den Titel annahm und ihn auf sich anwandte, übernahmen alle nachfolgenden Caesaren nach Julius Caesar ebenfalls den Titel der Gottheit. So entstand der Herrscherkult. Und es wurde per Gesetz erzwungen. Denn die frühen Christen starben infolgedessen als Märtyrer, weil sie sich nicht vor einem heidnischen Gottkönig mit diesem Titel verbeugen konnten. Nun, wo befindet sich dieser Titel heute? Er sitzt in Rom, denn Rom übernahm den Titel des Pontifex Maximus. Deshalb sagt er in Offenbarung 13, dass Satan, der Drache, ihm seine Macht, seinen Sitz und große Vollmacht gab. Also, dieser Sitz wanderte von Babylon nach Pergamon zu den Caesaren und dann zu den päpstlichen Caesaren, wenn man sie nennen kann. Und sie haben den Titel und sie haben den Status einer Gottheit. Wenn man diese Kontinuität hat und eine bloße Verlagerung der Position anstelle der Autorität, dann sitzt dieser Titel heute in Rom und sie sind sehr stolz darauf, denn es steht hinter jedem Namen, PM, Pontifex Maximus.
Mir fiel vorhin ein, als wir die verschiedenen Dokumente und Bücher besprachen, die ihr habt, dass viele Leute auch behaupten, ja, aber das sagten sie damals. Sie sagen das nicht jetzt aus. Doch es gibt ein paar Stellen, wo man nachforschen kann. Ich denke, wir können das auch ansprechen. Eine sehr deutliche Stelle ist der Twitter-Account oder jetziger Ex-Account des Papstes. Er lautet @pontifex. Also es springt einem immer noch in die Augen.
Es liegt ganz offen vor Augen. Man kann es nicht leugnen. Und sie konnten es nicht leugnen, ohne ihre eigene Lehre zu verletzen, denn die päpstliche Unfehlbarkeit fordert, dass sie ihre Lehre nicht ändern können. Es ist wie ein Gesetz der Meder und Perser. Man kann es nicht ändern, denn es würde gerade das Prinzip verletzen, auf das sich das Papsttum gründet.
Es ist interessant, dass wir die Zahl 666 in einigen heidnischen Symbolen wiederfinden, die stark mit dem Sonnenkult in Verbindung stehen. Man kann das hier auf der Silla Solis im Museum von Berlin sehen. Ich fand vor kurzem eines dieser Art von Amuletten, die von Stax Bowers verkauft wurden. Hier hat man sie in Gold. Das wurde tatsächlich für $6,600 verkauft. Auch hier auf der Monstranz kann man die griechischen Buchstaben Stigma, die Gamma-Stigma oder 666 sehen, was sich speziell auf dieser Monstranz widerspiegelt. Doch noch etwas zur Tiara. Auch wenn nicht alle Tiaren fotografiert sind und wir keine Fotos als Beweise dafür haben, haben wir sehr wohl diese hier, die ein Geschenk der Damen des königlichen Hofes von Leopold II. Von Belgien war, die dem Papst im Jahr 1871 übergeben wurden. Jean-Baptiste de Béthune von Gent entwarf sie im neugotischen Stil. Sie trägt eine lateinische Inschrift: Regnum adque popularum atri orbis supremum in terra rectori Jesu Christi vicarius infallibili. Hier kann man die Worte Christi vicarius in terra sehen. Eines ist dabei wichtig. Die Seite Our Sunday Visitor gibt zu, dass Vicarius Filii Dei dasselbe ist wie hier Vicarius Christi. Das heißt, beide Ausdrücke sind analog. Doch ich finde noch etwas spannend. Wenn man sich 3. Mose 24, Vers 18 anschaut, heißt es, wer aber ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten, Leben um Leben. Oder Tier für Tier, wie es im Englischen heißt. Das lateinische Wort für Ersatz ist Vicarium, doch im Griechischen wird bei Tier für Tier das Wort Anti in einem stellvertretenden Sinn verwendet. Also ist im Lateinischen Vicarius analog zum Griechischen Antichristos. Also sagt diese Inschrift hier in Wirklichkeit Antichrist, gleich vorne auf dieser Tiara. Was nun Vicarius Filii Dei betrifft, gab es tatsächlich ein gefälschtes Dokument, die Konstantinische Schenkung, die diese spezielle Formulierung Vicarius Filii Dei in den pseudo-isidorischen Dekretalien enthält. Obwohl die Schenkung von Konstantin samt diesem Begriff von einem gefälschten Dokument kam, fand sie leider ihren Weg ins Kirchenrecht.
to the body of canon law.
It's right here, yeah.
Yeah.
Ja, was dann tatsächlich von Lorenzo Valla entdeckt wurde. Unter anderem deckte er all das auf und sagte, hey, diese Schenkung von Konstantin ist gefälscht. Nun, Rom wollte nicht, dass das aufgedeckt wurde. Und so setzten sie die Arbeit von Lorenzo Valla, in der die Schenkung von Konstantin als Fälschung aufgedeckt wird, als Folge des Konzils von Trient auf den Index der verbotenen Bücher. Man wollte nicht, dass die Katze aus dem Sack gelassen wird, dass sie sich auf gefälschte Dokumente stützten. Oder hier können wir sehen, dass die Formulierung aus dem kanonischen Recht seinen Weg in Schriftstücke wie In terra pax hominibus fand. Der gesegnete Petrus wird als gesetzlich eingeführter Stellvertreter des Sohnes Gottes gesehen, wie auch die Päpste, denen von uns und unser Reich gewährt wurde. Oder auch dieses Schriftstück hier, wieder einmal etwas aus dem Decretum Gratianus, was seinen Weg in den Korpus des kanonischen Rechts fand. Man kann sehen, wie sich das in vielerlei Kopien widerspiegelt, die bis heute in der digitalen Bücherei des Vatikans zur Verfügung stehen. Distincto 19 enthält in diesen Erlässen auch diese Aussage. Unter die kanonischen Schriften werden auch die dekretalen Briefe gezählt. Das heißt also, dass es auf einer Ebene mit dem Kirchenrecht stand. Es war also sehr maßgebend und autoritativ. Und der ganze Einspruch, ob die Formulierung sich jetzt auf einer Tiara befindet oder nicht, ist mehr ein Ablenkungsmanöver. Denn die wirkliche Autorität dafür kommt vom Gesetz, von apostolischen Verfassungen, päpstlichen Dekreten, von den wichtigen Dokumenten, die aus dem Magisterium herauskommen. Ein Beispiel dafür kann man hier sehen. Corpus Iuris Canonici. Diese Ausgabe wurde speziell 1587 herausgegeben und es enthält eine Einleitung von Papst Gregor dem 13. Darin wird der Papst erneut als Vicarius Filii festgesetzt. Wir können das auch in der Schrift Summa de Ecclesia von Kardinal Juan de Torquemada sehen. Hier haben wir noch eine Kopie, die eine weitere Aussage enthält, die von Johannes dem 22. in sein Licet Juxta Doctrina aufgenommen wurde. In der Zeit von Johannes dem 22. wurde von Augustinus Triumphus mit einem Werk aufgewartet. Damit wurde der Anspruch auf päpstliche Oberherrschaft geltend gemacht. Es heißt darin, der christliche Kaiser Konstantin bezeugte, indem er sagte, der gesegnete Petrus wird als gesetzlich eingeführter Stellvertreter des Sohnes Gottes gesehen. Ich finde es interessant, Entschuldigung, das ist direkt aus Licet Juxta Doctrina von Johannes dem 22. Das ist dessen apostolische Konstitution. Wir gehen jetzt weiter zum Werk von Augustinus Triumphus, das wir hier sehen. Summa des Protestate Ecclesiatrica von Augustinus Triumphus. Speziell diese Ausgabe trug das Siegel von Gregor dem 13. Das war derjenige, der das Massaker der Bartholomäusnacht feierte. Im gleichen Dokument steht Dies Sabbati, in diem Dominicam jure a papa mutata est. Also, der Sabbattag wurde vom Papst verändert. Ja, also im gleichen Dokument, in dem die päpstliche Autorität auf einer sehr hohen Ebene geltend gemacht wurde, sehen wir ebenso diesen Hinweis auf seine Autorität, dass er den Sabbat zum Sonntag änderte. Das ging Hand in Hand mit Vicarius Filii und dessen Gebrauch. Es ist interessant, wie beides miteinander verbunden wurde. Und man kann den Begriff Vicarius Filii immer noch bis heute in der apostolischen Konstitution auf der päpstlichen Website finden. Gleich hier aus Rivi Muniensis. Aus dem Jahr 1965 von Papst Paul dem 6. Auch in Bafiane aus dem Jahr 1968. Es spiegelt sich überall wieder. Wie schon vorher erwähnt, haben wir den Ausdruck aus diesem Werk. Davon habe ich hier eine Kopie und ein Bild. Alex, hat man viele Beweise dafür?
Ja, es gibt wirklich eine Menge Beweise. Also ich dachte mir, dass es eine Menge Beweise geben müsse. Ich dachte darüber nach, was Luzifers ursprüngliches Hauptthema war. Eines der Hauptprobleme war, dass in seinem Herzen Stolz war. Man denke nur an Jesaja Kapitel 14, Abvers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Du aber dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Wenn wir uns diese antichristliche Macht, diese Tiermacht, diese kleine Hornmacht ansehen, die wir überall in der Schrift erwähnt sehen, ist doch das eines der Hauptsachen. Es muss notwendigerweise voller Stolz und überheblich sein, wenn es Satan nachahmen und im Grunde Satans Mundstück sein würde. Also wird diese 666-Macht nicht geheimnistuerisch sein, bei der man erst hineingehen und das heimlich offenlegen muss. Nein, es wird öffentlich gemacht und allen aufgedrängt werden. Man wird es gleich vorne als Inschrift sehen. Ihr habt vorhin über diesen Titel Pontifex Maximus gesprochen. Man sieht es und du hast mir die Worte aus dem Mund genommen, Martin, als du auf den Twitter-Account hingewiesen hast. Ja, es steht da, jeder kann es sehen. Aber wenn man zu all den Münzen aus dem Vatikan geht, steht Pontifex Maximus auf den Münzen. Man sieht es als Inschrift auf der Hauptkirche des Vatikans, dem Petersdom. Dort kann man es in Stein gemeißelt sehen. Also, das ist kein System, in dem man versucht, es verborgen zu halten. Es gibt tatsächlich Bilder vom Papst, bei dem sich zu beiden Seiten Cherubime befinden und er dort sitzt. Man hat also dieses Bild, in dem er sich selbst erhöht, um wie der Allerhöchste zu sein, um auf dem Thron Gottes zu sitzen. Und so ist dieser päpstliche Titel Vicarius Filii Dei im Grunde der Ersatz oder Vertreter für den Sohn Gottes. Also sehr gotteslästerlich, stimmt's? Denn niemand kann in Wahrheit ein Ersatz für Jesus Christus sein. Doch gleichzeitig kann man das erwarten. Ich glaube, ich habe gehört, dass ihr das schon früher besprochen habt, dass es tatsächlich einen Studenten gab, der hinging und nachschaute. Er sagte, okay, lass uns doch alle unterschiedlichen Beispiele identifizieren. Ich glaube, er war ein Katholik. Und er sagte, okay, schauen wir uns diesen Titel 666 an. Welcher Titel würde dazu passen? Es muss also von ihm selbst sein, also mit dem der Antichrist selbst daherkommt.
Also Andreas Helwig.
Ja, also was waren seine Kriterien?
Also Andreas Helwig selbst war ein Protestant und er entdeckte ursprünglich diesen Titel. Das war keine adventistische Idee.
Nein.
Das war lange bevor es Siebenten-Tags-Adventisten gab. Aber eines, was du angesprochen hast, nämlich päpstlicher Stolz und Anmaßung. Nun, in Daniel 7 hält diese Macht so viel von sich, dass es göttliche Zeiten und Gesetze modifizieren oder ändern könne.
Stimmt.
Und das ist ein kritischer Punkt, denn in diesen Manuskripten, beispielsweise in den Dekretalien oder Erlässen von Gregor dem 9., finden wir unter anderem, gemäß der Machtfülle können wir über dem Gesetz entbinden. Nun, im 2. Thessalonicher 2, Vers 4 ist das lateinische Wort für über supra. Und auch hier finden wir supra, wo der Papst über dem Gesetz steht. Weiter heißt es, denn nicht der Mensch, sondern Gott trennt jene, die der römische Bischof, der nicht nur die Funktion eines bloßen Menschen ausübt, sondern die des wahren Gottes, nachdem er etwas als Notwendigkeit oder Vorteil für die Kirchen abgewogen hat, auflöst. Und das nicht durch menschliche, sondern durch göttliche Autorität. Also diese Schriften und Zitate stehen bis zum heutigen Tag auf der Website des Vatikans zur Verfügung. Gleich hier heißt es, dass der Papst die himmlische Macht der Festlegung hat. Und deshalb ändert er die Natur der Dinge. Und dass sein Wille als Gesetz steht. Und dass er von der Verpflichtung des Gesetzes befreien kann. Und dass er das Recht machen kann, was ungerecht ist, indem er Gesetze korrigiert und ändert. Das lateinische Wort für ändern ist hier interessant, mutando, mutieren oder abändern, richtig?
Nun, ich glaube, Walter, dass es bei dir in früheren Gesprächen auch darum ging, wie stolz doch diese päpstliche Macht war und selbst als diese überhebliche Macht aufgetreten ist. Also Martin und Walter, was waren die Beispiele, die ihr noch zusätzlich gesehen habt, um das zu zeigen? Ja, nun, es gibt dieses Bild, bei dem er zwischen diesen Cherubim sitzt. Aber welche Beweise haben wir noch für diesen stolz erfüllten Standpunkt des Papstes? Denn manche Leute versuchen das bis zum heutigen Tag abzustreiten und sagen, oh nein, der Papst ist demütig. Und wisst ihr, Papst Franziskus und Papst Leo haben tatsächlich beide versucht, dieses eher demütige Erscheinungsbild zu präsentieren. Man sieht sie nicht mehr diese dreifache Krone tragen, wie es die früheren Päpste taten, diese mehrstöckige, kunstvolle Tiara aus Gold und überreich mit Diamanten besetzt. Stattdessen tragen sie etwas Einfacheres. Ich denke, das soll eine Form von Frömmigkeit zeigen. Doch welche anderen Beweise haben wir noch für die Macht voller Stolz und Überheblichkeit?
Nun, wenn man nur die Lehre von der Unfehlbarkeit nimmt, muss das eine der stolzesten Lehren sein, die jemals das Tageslicht erblickt haben. Weil man sich einmal vorstellt, was sie damit tatsächlich sagen. Und darüber hinaus sagen sie, dass sie sogar die Vorschriften Christi ändern können. Das erhebt sie selbst über Christus und auch über den Himmel. Deshalb nennt er sich selbst einen König mit einer dreifachen Tiara, was für den Himmel, die Erde und die Unterwelt steht.
which represents the heaven, the earth and the netherworld. So he rules not.
Somit herrscht er nicht nur über diese Erde, sondern herrscht über den Himmel. Nun, wenn man über den Himmel herrschen will, dann muss man höher als Christus sein. Also überheblicher kann man nicht mehr sein. Und dass der Wille des Papstes für Vernunft steht und er Gesetze abschaffen kann, indem er das Gesetz korrigiert und ändert und indem er das zu richtig macht, was falsch ist, und zu falsch, was richtig ist. Die Jesuiten gehen so weit zu sagen, auch wenn man weiß, dass es etwas weiß ist, der Generaloberste aber sagt, dass es schwarz ist, dann muss man wie ein Leichnam werden und akzeptieren, dass seine Wiedergabe richtig und die eigene Ansicht falsch ist. Man muss sich ändern. Das sind überaus arrogante Aussagen. Nun, ich denke, die Zuhörer verstehen, woher dieses System und diese Zahl tatsächlich kommt. Es kommt aus Babylon, hat seinen Ursprung aber im Satan. Satans griechischer Titel lautet Titan. T-E-I-T-A-N. Der numerische Wert dieser Buchstaben beträgt 666. Also Satans Zahl lautet 666. Aber Satan regiert durch Stellvertreter. Also ist er wieder Gott Anu, der seine Macht an Marduk übergibt, um hier auf Erden zu herrschen. Und deshalb waren es diese Gottkönige, die diese Macht ausdrückten oder verwendeten, die ihnen gegeben worden war. Nimmt man beispielsweise die päpstlichen Titel, dann ist das ziemlich informativ. Nimmt man die Bezeichnung He Latin Basilei, was das lateinische Reich bedeutet. Sie nannten sich selbst He Latin Basilea, was 666 ergibt. Nimmt man Italica Ecclesia, was die lateinische Kirche bedeutet, ergibt das auch 666. Oder auch der offizielle Titel Latinos, der lateinisch sprechende Mann, was sich auf das Papstum bezieht, ergibt auch das 666. Und natürlich ist es bei Vicarius Filii Dei genau dasselbe. Also gehört der Titel ursprünglich dem Meister von ihnen allen, nämlich Luzifer, der es seinen Stellvertretern gibt. Wenn man die babylonischen Amulette nimmt, gründeten sie sich auf Sonnenanbetung und Anbetung des Tierkreises. Der Tierkreis war in 12 Abschnitten aufgeteilt, jeder mit 3 Räumen, was 36 Räume ergibt. Und jeder dieser Räume hatte eine Gottheit. Und darüber hinaus stand eine weitere Gottheit und schließlich stand alles unter dem Sonnengott. Schließlich wurde Mithraea oder Mithra zur populärsten Form dieses Sonnengottes. Und wenn man diese Zahlen zusammenzählt, also wenn man die Zahlen 1 bis 36 zusammenzählt, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter, bis zu 36, ergibt das 666. Es ist also eine heidnische Religion, worin die Sonnenanbetung Raum einnimmt und die Sonnengottheit den Platz des wahren Gottes einnimmt. Die frühe Kunst hebt das hervor. Wenn man die Bilder nimmt, wie das Papsttum Jesu darstellt, das sind im Grunde heidnische Bilder mit einem Sonnenscheibe und Strahlen hinter seinem Kopf, was den Sonnengott darstellt. Und dann wurde der Mithraismus, die Hauptreligion im Grunde, in der späteren Zeit der heidnischen römischen Macht. Und der Tag, der Mithras zugeschrieben wurde, war der Dies Solis, der Tag der Sonne, der im römischen Kalender ursprünglich der zweite Tag der Woche war. Doch weil Mithra diese Vorrangstellung hatte, wurde er zum ersten Tag der Woche emporgehoben. Nun, das ist faszinierend, denn wenn wir zur Offenbarung Kapitel 13 gehen, sind die Füße, auf denen das zusammengesetzte Tier steht, Bärenfüße. Und der Bär ist der Mithraismus. Also, was ist diese Grundlage, auf dem es steht? Nun, das ist Sonnenanbetung. Es ist Mithraismus. Und der Tag dafür war Dies Solis, der Tag der Sonne. Und das Papsttum nahm früh in seinen Anhängen diesen Tag der Sonne an, als der Sabbat vom Kaiser Hadrian verboten wurde. Und jener wurde als Tag der Auferstehung hinzugenommen, ohne ein einziges Wort mit biblischer Autorität. Es verläuft also ein sehr faszinierender Faden durch das Heidentum bis hin zum christianisierten Heidentum.
So there's a very fascinating line through paganism to Christianized paganism.
Nur wenn irgendjemand anzweifeln möchte, dass das Christentum im päpstlichen System irgendetwas anderes als christianisiertes Heidentum ist, kann er all ihre Lehren nehmen, die heidnischen Ursprungs sind. Nimmt man nur die Lehre vom Fegefeuer oder nimmt man die Lehre von der Säuglingstaufe oder nimmt man die Lehre, dass man eine geweihte Hostie essen soll, was Teil des Mithras-Rituals war. Das ist Mithraismus, es ist Sonnenanbetung. In seiner reinen Form.
Nun, nur diese drei, die du erwähnt hattest. Ihr habt vorhin gefragt, was sie sonst noch machen, was im Grunde gotteslästerlich ist. Sie sind alle gotteslästerlich und sie tun es immer noch.
Sie machen es nicht nur immer noch, sie versuchen auch noch, alle Protestanten an Bord zu bekommen, um mit ihnen an diesem Abfall teilzuhaben. Also eine vereinte Kommunion oder Eucharistie ist eines der Ziele des Papsttums.
Das Jubeljahr. Haben wir jetzt ein Jubeljahr?
Ja.
Und darin gibt es Ablässe.
Das ist weitere Arroganz, dass Gott sich als Urteil seiner Priester halten müsse und sich im Grunde dem Urteil fügen muss, wie auch immer der Priester urteilt. Und diese priesterliche Macht geht vom Papsttum aus. Der Papst ist derjenige, der diese Macht an die Priesterschaft delegiert. Zu sagen, dass der Priester ein alter Christus, ein anderer Christus ist, der von den Sünden losmachen und Sünden vergeben kann. Die römischen Dokumente sagen, dass es auf dieser Erde einen Mann, eine Person gibt, der Sünden vergeben kann. Und das ist die römische Priesterschaft oder der römische Priester. Das ist eine Gotteslästerung, denn die Bibel sagt, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Also alle diese Aussagen, von denen bis jetzt keine zurückgezogen wurde, die gar nicht zurückgezogen werden können, wegen ihrer Unfehlbarkeit. Und der Protestantismus soll ihnen jetzt dieses heidnische, gemachte Christentum abkaufen? Also, wir haben jetzt Dezember, wir haben Weihnachten vor uns. Der 25. Dezember war der Geburtstag von Mithras. Nirgendwo in der Bibel finden wir etwas derartiges. Oder was ist mit Ostern? Ostern ist ein heidnisches Fest. Nun, im Grunde ist es ein Sexritual. Deswegen haben sie einen Osterhasen, denn er hat eine große Nachkommenschaft. Und man hat die Henne mit ihren Eiern, den Ostereiern, weil sie in ihrem Gelege eine große Nachkommenschaft hat. Also das sind alles Rituale, die zum Christentum mit dazugenommen wurden. Und dann verschoben sie Ostern, weil er ja Zeiten ändert, sodass es immer auf einen Sonntag fällt. Wogegen die Juden es nach dem levitischen System hielten, was vom Vollmond bestimmt wurde und deshalb auf jeden beliebigen Tag der Woche fallen konnte. Doch das Papsttum erklärte, dass es immer ein Sonntag sein müsse, wenn beide zufällig einmal aufeinander fielen, sodass der Vollmond doch auf einen Sonntag fiel, wird das Papsttum es interessanterweise um eine Woche verschieben. Genau das tat Johannes Paul II. Ich glaube, es war im Jahr 2001, als er Ostern um eine Woche verschob, weil es zufällig mit dem jüdischen Passa zusammentraf. Sie wollten das nicht, weil es ein heidnisches Fest ist, das der Christenheit untergeschoben und als christlich aufgezogen wurde. Alles davon ist heidnisch. Und sie sind stolz darauf, sie verstecken das nicht. Sie setzen es vor alle Augen.
Eines ist interessant, wenn wir davon sprechen, dass der Papst sich selbst erhöht. Da lesen wir gleich hier im Katechismus des Konzils von Trient für Gemeindepriester. Bischöfe und Priester sind, da sie Gottes Ausleger und Botschafter sind, ermächtigt, die Menschheit in seinem Namen das göttliche Gesetz und Verhaltensregeln zu lehren. Sie halten, während sie das tun, seine Stelle auf Erden inne. Es ist offensichtlich, dass man sich keine edlere Aufgabe als ihre vorstellen kann. Zu Recht werden sie deshalb nicht nur Engel, sondern sogar Götter genannt, deswegen, weil sie in unserer Mitte die Macht und die Vorrechte des unsterblichen Gottes ausüben. Und innerhalb dieses Systems gibt es eine Macht, tatsächlich innerhalb des Papsttums, die über dem Rest der Bischöfe und Priester steht, gewissermaßen universal. Indem er sich erhöht, macht er sich selbst zum Gott der Götter, wenn man so möchte. Wir finden, dass sich diese universale Natur des Bischofs in Vat.lat.1321 widerspiegelt. Es enthält die Dictatus Papae von Gregor dem VII. Darin heißt es hier drüben auf Latein, Zitat, Quod solus Romanus Pontifex jure dicatur universalis. Der römische Bischof allein kann mit Recht als universal bezeichnet werden. Er stellt sich in diesem Sinne also selbst über alle anderen Bischöfe. Indem er das tut, ändert er dabei das Gesetz Gottes. Und ich denke, dass wir versuchen, das der Welt mit Offenbarung 14 zu sagen. Dort gibt es eine Gruppe von Leuten, die die Gebote Gottes halten und diesen vier Verletzungen von Gottes Gesetz entkommen, insbesondere der Anbetung des Tieres. Und der Anbetung des Bildes des Tieres, was dem ersten und zweiten Gebot entspricht, sowie dem Namen des Tieres, damit wären wir beim dritten Gebot, und schließlich dem Mahlzeichen des Tieres, womit wir beim vierten Gebot wären. Ich finde interessant, dass diese Menschen, die dem entkommen, den Namen seines Vaters in ihrer Stirn geschrieben haben. Nun, was ist der Name seines Vaters? In Amos 9, Vers 6 lesen wir, Herr ist sein Name. Und in Hesekiel 20 finden wir wiederum, dass dieser Name in Hesekiel 20, Vers 12 mit etwas in Verbindung steht. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Es ist also ein Symbol, ein äußerliches Zeichen dafür, wer uns heiligt. Heiligt der Mensch sich selbst oder ist es Christus, der uns heiligt? Darum spricht es über das Herzstück des Erlösungsprozesses. Es ist das Werk Gottes am Herzen. Er heiligt uns und der Sabbat selbst ist damit direkt verknüpft. Es ist schon irgendwie zentral für den Protestantismus und dafür, diesem System zu entkommen, das denkt, dass der Mensch das Gesetz Gottes verändern kann.
Nun, ich denke an Hesekiel, worin es im Kapitel 9, Vers 2 davon spricht. Da wird diese anstehende Vernichtung erwähnt. Und wenn man dieses Kapitel durchliest, wird ein Zeichen an der Stirn angesprochen, das errettet. In Hesekiel 9, Vers 6 heißt es, tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen, von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an, und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. In der Bibel gibt es also diese Vorstellung eines Zeichens an der Stirn, das rettet. In 2. Mose 31, 13 heißt es, rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Nun, Walter und Martin, ihr habt gerade darüber gesprochen, dass es diese Sonnensymbolik beim Papsttum gibt, was heidnisch ist und sich eingeschlichen hat. Und James, wo in der Schrift wird von den vier Gräueln gesprochen? Und was waren diese vier Gräueln, von denen da gesprochen wird? Und was war der allergrößte Gräuel für die Juden?
Das steht tatsächlich gleich im Kapitel zuvor, in Hesekiel 8. Da gibt es alles mögliche gräuliche Getier. Wir sehen die Anbetung von Tammuz. Tammuz war gewissermaßen die Errichtung eines falschen Namens im Gegensatz zu Gottes Namen. Natürlich werden da auch Bildnisse erwähnt. Aber das vierte Gräuel und das allergrößte von ihnen ist, dass 25 Älteste ihren Rücken dem Tempel kehren und sich vor der Sonne verbeugen. Das ist das größte Gräuel all dieser vier. Und das kommt direkt vor der Prüfung in Hesekiel Kapitel 9, was der in Kapitel 14 in der Offenbarung sehr, sehr ähnlich ist. Einmal hat man ein Zeichen in der Stirn, das Leben rettet. Doch in Offenbarung 14 kann man dieses Mahlzeichen auf der Hand oder an der Stirn haben, was einen verdammt. Dazu wollte ich noch etwas erwähnen. Wenn man sich die ganze Offenbarung ansieht, ist es schwer zu übersehen, was diese Macht wirklich ist. Man hat diese Macht auch sehr oft in Offenbarung Kapitel 17 erwähnt. Darin wird sie als Frau mit einem goldenen Becher dargestellt.
Where it's this represented as this woman having a golden cup
Natürlich hat Rom das ebenfalls getan. Sogar das Wort Vatikanus selbst. Nun, Vates ist laut dem lateinischen Wörterbuch eine Art Prophet, Wahrsager, Seher, Weissager. Und Anus bedeutet alte Frau. Das spiegelt sich in lateinischen Sprichworten, wie Anus subsultans multum exit ad pulveris. Es bedeutet, eine alte Frau, die tanzt, wirbelt viel Staub auf. Also alles, was sich im Grunde zur Unzeit ereignet, ist unerträglich. Doch das Wort Vatikanus, wenn man beide miteinander verbindet, meint eine alte Frau der Prophetie. Eines finden wir sogar an der Laterankirche, was für mehr als 1000 Jahre ursprünglich das Heim der Päpste war. Gleich draußen kann man diese Inschrift sehen. Sacros Lateran Ecclesi Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Sie beansprucht also, die Mutter der Kirchen zu sein.
Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. So she's claiming to be the mother of churches.
Nun, ich komme noch einmal auf Konstantins Edikt damals am 7. März 321 zurück. Am ehrwürdigen Tag der Sonne, was davon sprach, Leute zur Anbetung an diesem Tag zusammenzubringen. Schon da, als das Christentum nach gerade mal 300 Jahren noch in seinen Kinderschuhen steckte, hatte man die Änderung auf den Sonntag. Und er musste dazu ein Edikt erlassen, um den Leuten zu sagen, dass sie an diesem Tag der Sonne anbeten sollen, was schon einen interessanten Beigeschmack hat, wenn man sich Rom ansieht und wie man dort Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne, den Sonnengott, anzubeten pflegte.
Es ist auch interessant, dass das alles mit Konstantin um das Jahr 321 herum war, was dann nur ein paar Jahre später mit dem Konzil zu Nikäa endet. Damals, zu dieser Zeit, geschah wirklich viel.
Nun, was hatten wir gerade?
Nun, wir sahen erst 1700 Jahre später etwas Großes mit dieser Mutterkirche, die Menschen unter ihren Fittichen sammelt und aufstellt. Was glaubt ihr, dass hier kürzlich geschah?
Nun, ich war fasziniert, kürzlich vom Papstbesuch in der Türkei zu lesen. Er besuchte die Moschee, er wollte dort bei dieser speziellen Gelegenheit mit dem Imam nicht beten und brachte einige Entschuldigungen vor. Doch dann ging er zum Patriarchen der orthodoxen Kirche. Ich fand es faszinierend, dass in den Nachrichten doch viel Wert darauf gelegt wurde, dass sie gen Osten beteten. Und genau davon hatte die im Buch Hesekiel gesprochen. Nun, wenn man sich diese Sache mit dem Osten anschaut, hat das einen sehr alten Ursprung. Als Adam und Eva aus Eden vertrieben wurden, wurden sie zum östlichen Zugang hinausgetrieben. Und so verließen sie Eden in Richtung Osten. Ganz früher beteten sie alle gen Westen, denn sie mussten sich umwenden, um in Richtung Eden zu sehen, dessen Zugang ihnen nun versperrt war, weil ein Cherub sie vom Betreten abhielt. Anbetung fand also gen Westen statt, aber Kain marschierte weiter in Richtung Osten und wandte seine Aufmerksamkeit gen Osten, also zum Sonnenaufgang. Und damit er irgendeine Form der Autorität hatte und von dieser Erde nicht vertilgt würde, erhielt er das Kainsmal.
So that he would not be eliminated on this earth, he received the mark of Cain.
Nun, dieses Kainsmal war ein Zeichen der Autorität, um über die Kinder des Bösen zu herrschen. Es ist interessant, dass das Papsttum genau diese Macht beansprucht, dass sie die Autorität haben, über die Menschen auf dieser Erde zu herrschen und niemand das Recht hat, über sie zu urteilen. Ihnen gehört jeglicher Besitz, das ist etwas, was auch Gott beansprucht. Sie können allen Besitz entziehen und sie können sich über das Gesetz hinwegsetzen. Und niemand hat das Recht, das mit ihnen zu machen. Sie können jemanden die Herrschaft entziehen. Sie können Könige absetzen. Sie können all diese Dinge tun. Aber niemand darf das mit ihnen machen.
But nobody may do it to them.
Und Tatsache ist, dass alle ihre Kirchen gen Osten gebaut sind, oder zumindest die meisten, sodass die Anbetung immer Richtung Osten stattfindet. Etwas, was das Buch Hesekiel hervorhebt, weil es Heidentum, Sonnenanbetung ist. Und deshalb ist es in ihren Augen zumindest nur recht, dass der Tag der Sonne das Herzstück ihres Anbetungstages sein sollte, Anders gesagt, das ewige Ostern ihrer Macht, was sie tatsächlich an ihren Schriften behauptet haben.
Diese Macht ging früher sogar so weit, dass diejenigen, die nicht ihrer Meinung waren, nicht kaufen oder verkaufen konnten.
Das wollte ich auch kurz ansprechen. Wahrscheinlich kommen wir noch dazu. Wenn wir in Offenbarung 13 in den Versen 16 bis 18 lesen. Doch bevor ich darauf eingehe, fiel mir noch etwas ein. Als ihr die Dokumente aus den Jahren 1968 und 1965 zeigtet, die sich, wie ich meine, immer noch auf der Webseite des Vatikans befinden. Das ist schon nach dem Zweiten Vatikanum. Schon das sagt einem, dass es keine Veränderung gibt. Das fiel mir dazu ein.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Vielleicht werdet ihr das jetzt auch noch besprechen, aber wenn wir ab Vers 16 lesen, heißt es, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Dann wird es als nächstes als 666 identifiziert. Aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, was es bedeutet, die Zahl zu haben.
Die Zahl zu haben bedeutet, dass man sich der Autorität dieser Zahl unterworfen hat. Denn kein, der das keinsmal empfing, hatte die Autorität, jeden, der sich ihm widersetzte, siebenfach zu bestrafen. Und seine spätere Nachkommenschaft erhöhte das auf 70 mal 7. Für mich ist es faszinierend, dass Christus sagt, dass man 70 mal siebenfach vergeben muss. Außer man hat natürlich neue Übersetzungen, die das verletzen und daraus 77 mal machen. Aber das ist natürlich ein Hinweis auf Daniel, die Kapitel 8 und 9, wo es sich auf das Ende der Gnadenzeit nach 70 mal 7 bezieht. Man muss also vergeben, bis die Gnadenzeit endet. Wer hat also diese Macht zu vergeben oder nicht zu vergeben? Hinsichtlich der irdischen Mächte. Nun, das Papsttum beansprucht diese Macht. Und wenn man sich hier unterwirft, ist man ein Knecht desjenigen, dem man sich unterwirft.
Auch wenn es nicht anbeten ist, auch wenn es nur das ist. Deswegen hat man ja entweder Hand oder Stirn.
Drücken wir es einmal so aus. Wenn einem befohlen wird, etwas zu tun, was dem ausdrücklichen Willen Gottes in der Bibel völlig entgegensteht, und man die Wahl trifft, gegen Gottes Wort zu gehen, um mit dem Strom mitzuschwimmen, dann erhält man diesen Titel, oder?
Die Zahl.
Dann hat man diese Zahl erhalten. Und dann hat man diesen Namen erhalten. Der Name ist auch ein Hinweis auf den Charakter. Und der Charakter Gottes wird in den 10 Geboten dargestellt. Also wenn man sich dem Charakter des Menschen, der Sünde und seinen 10 geänderten Geboten unterwirft, die übrigens ein Gräuel sind, nun, dann ist man ein Untertan dieser Macht. Und wenn man sie auf einer höheren Ebene der Autorität als die von Christus stellt, dann bietet man tatsächlich eine Nachbildung an.
Also ich glaube, dass wir im Grunde hier sehen, dass man am Ende der Zeit zwei Zeichen oder Mahlzeichen hat. Man hat ein Zeichen der Versiegelung, wovon in Hesekiel 9 gesprochen wird, was sich auf der Stirn befindet. Das bedeutet, dass man es versteht, da sitzt der Verstand, das Denken, und man glaubt, dass es wahr ist, und das ist das Siegel Gottes. Und Gottes gerechtes Volk wird damit am Ende der Zeit versiegelt. Aber dann hat man auch dieses Mahlzeichen des Tieres, was sich entweder in der Hand oder in der Stirn befindet. Was bedeutet, dass man dem entweder zustimmen kann und es in seinem Verstand wirklich glaubt, oder man glaubt es zwar nicht, aber man macht mit, weil die Hand für das Handeln steht. Wie passt das zu, nun James, du hattest noch speziell etwas zu kaufen und verkaufen. Wie passt das mit kaufen und verkaufen zusammen?
Weißt du, die Offenbarung spricht von der Macht, die war, nicht ist und doch ist. Wir wissen, dass diese Macht im Jahr 1798 die Zivilgewalt verlor, als sie eine tödliche Wunde erhielt. Aber diejenigen, die sich das Ende der Zeit betrachten, wenn diese Macht wiedererstehe, nun, wir müssen nur die Vergangenheit verstehen und sie uns ansehen, uns die Geschichte ansehen, wie diese Macht herrschte, um die Folgen für die Endzeit zu verstehen, wer Kaufen und Verkaufen kontrolliert. Ein Beweis dafür ist Papst Alexander III. Im Konzil von Tours. Das stammt ebenfalls aus der digitalen Bibliothek. Das wurde in den letzten Jahren digitalisiert. Verbietet unter einem Anathema, dass irgendjemand sich herausnehme, sie in seinem Haus zu behalten oder auf seinem Land sie zu versorgen oder irgendein Geschäft mit ihnen einzugehen. Wir sehen auch, dass sich das natürlich auch in jesuitischen Schriften widerspiegelte, die wir ebenfalls in unserer Sammlung haben. Doch sogar William der Eroberer machte das ganze Land der Engländer dem römischen Bischof tributpflichtig und erlaubte niemandem in seinem Machtbereich irgendetwas zu kaufen oder verkaufen, der als ungehorsam gegen den apostolischen Stuhl erfunden wurde. Man hat also diese zivile Macht, die sagt, hey, wir wollen, dass jeder Gott nachfolgt, so wie derjenige das definiert oder denkt, was in Wirklichkeit bedeutet, dem apostolischen Stuhl zu folgen und das durch Druck zu erzwingen, sodass die Annehmlichkeit der Menschheit damit verloren gehe, sodass sie gezwungen sein mögen, vom Irrtum ihres Weges umzukehren. Der geplante Ablauf des Teufels ist hier im Grunde, jemanden dazu zu bringen, die Annehmlichkeiten der Menschheit mehr zu lieben als seinen Heiland. Darauf läuft es hinaus. Und es ist traurige Realität, dass alles, was mit der ökumenischen Bewegung so lief und läuft, sogar mit der Schar der christlichen Nationalisten hier in den Vereinigten Staaten, dass es jetzt Menschen gibt, die sagen, für uns ist uneinsichtiger Gehorsam in Ordnung.
There are those who are saying now that we're okay with unregenerate obedience.
Damit meinen sie, wenn man gezwungen wird, im Grunde also das Mahlzeichen in der Hand hält, man durch Handlungen dazu gezwungen wird, aber es nicht wirklich glaubt. So richtig glaubt man es in seinem Denken ja nicht. Aber für sie ist es in Ordnung, Gehorsam einfach zu erzwingen, auch wenn jemand das nicht wirklich glaubt. Denn sie glauben, wenn man das so durchzieht, bringt das eine Reformation in Amerika herbei und bringt die religiösen Werte zurück, die sie wirklich sehen wollen, eine Erweckung. Aber das ist eine Erweckung durch Druck und Zwang. Das ist keine Erweckung durch die Kraft des Heiligen Geistes, um das menschliche Herz zu verändern, zu überführen und zu überzeugen. Es deckt sich nicht einmal mit dem neuen Bund, worin Gottes Gesetz ins Herz geschrieben wird. Doch es deckt sich sehr gut mit der Strategie des Teufels von Anfang an, sogar bis zurück zu den Tagen von Kain und Abel. Abels Opfer war dasjenige, das vor Gott annehmbar war. Es wurde im Glauben dargebracht. Doch Kains Opfer wurde zurückgewiesen. Er erhob sich und erschlug seinen Bruder Abel. Und das System, diejenigen zu töten, die anderer Meinung sind, spiegelt sich seitdem in Satans Herrschaft in der ganzen Geschichte wider.
Ich denke, dass noch etwas interessant ist. Viele der christlichen Nationalisten von heute sehen das Papsttum nicht länger als die antichristliche Macht. Und doch ist der Symbolismus überreichlich vorhanden, das Heidentum. Wir haben das vorhin schon irgendwie angeschnitten und sind um dieses Thema der Sonnenanbetung herumgetänzelt. Wir sprachen vom ehrwürdigen Tag der Sonne, als Konstantin diese Veränderung per Erlass machte. Aber welche Art von Symbolismus sehen wir, dass der Vatikan immer noch Sonnenanbetung umfasst? Bei ihren verschiedenen Zeremonien und derartigen Dingen. Ich meine, ob wir immer noch sehen, dass irgendwelche Symbole der Sonnenanbetung vorhanden sind, die vom römischen Heidentum weitergegeben wurden, wo sie benutzt wurden, um Sol Invictus anzubeten, den Sonnengott. Sehen wir das heute immer noch? Was würdet ihr dazu sagen, Walter und Martin?
Nun, erst vorhin oder vor ein paar Augenblicken sprach ihr von Tammuz und der Anbetung des Tammuz, stimmt's? Und dann liest man in der Heiligen Schrift, dass die Frauen von Zion über Tammuz weinten. Tammuz war natürlich der Sohn von Baal und Semiramis. Baal war früher Nimrod, der zur Sonne aufstieg und der Teil der Sonne wurde und dann durch einen göttlichen Sonnenstrahl Semiramis schwanger machte. Und sie gebar diesen Sohn Tammuz. Man backte Kuchen für ihn und diese Kuchen trugen das Zeichen von Tammuz, was im Grunde ein gleichseitiges Kreuz war. Und bis zum heutigen Tag haben wir tatsächlich noch diese Hot Cross Buns als typisches Ostergebäck mit einem Kreuz. Also hat sich nicht wirklich etwas geändert. Das ganze Osterritual gründet sich auf Heidentum und ist so weit vom christlichen Passa entfernt wie der Osten vom Westen. Man hat also die ganze Bildsprache dieses Sonnenkultus. Man hat natürlich die Göttin, die Himmelskönigin Isis oder Ishtar, wie immer man sie nennen mag. Und der römische Katholizismus hat genau das Gleiche. Also stellen Sie Maria ebenfalls mit einer Sonnenscheibe hinter ihr dar. Im Grunde als moderne Verkörperung von Semiramis. Und die Bibel sagt uns deutlich, dass die Toten überhaupt nichts wissen, dass sie schlafen.
And the Bible clearly tells us that the dead know nothing, that they sleep. And yet here all of
Und doch hat man hier all diese Heiligen, die vergöttert werden. In antiker Zeit glaubte man, dass man aufstieg und zu einem Stern wird man, wenn man stirbt. Und die Sterne wurden zusammengefasst von Sternbildern. Und weil man glaubte, dass sich alles um die Sonne drehte, war die Sonne die Hauptgottheit.
And eventually because they believed everything revolved around the sun was the main deity.
Also man hat all diese sogenannten lebendigen Sterne, die in Wirklichkeit sterblich sind und gemäß der Schrift schlafen. All das hat man im Katholizismus. Man hat die Heiligen als Mittler. Im Grunde passiert nur, dass sich die Namen der einzelnen Gottheiten änderten. Aber im Wesen hat sich überhaupt nichts geändert. Also das Heidentum ist quicklebendiger und lebt im römischen Katholizismus und es wird mit all dem Drum und Dran vom Protestantismus geschluckt.
In Roman Catholicism and being swallowed hook, line and sinker by Protestantism.
Und was ist mit der Eucharistie? Diese Symbolik, bei der der Papst oder der Priester manchmal diese große Sonnendarstellung haben und ihre Oblate hineinlegen und hinterhergehen.
Ihr hattet erst vor einer Weile ein Bild von einer Monstranz und natürlich hat die Monstranz am Boden eine Mondsichel. Diese Mondsichel steht für die Gebärmutter der Frau, in der Tammuz, der Sonnengott, geboren wurde. Deswegen haben sie ja diesen runden Oblatengott. Nirgendwo in der Schrift liest man etwas von einem runden Oblatengott, der dann in diese Gebärmutter eingesetzt wird, diese Mondsichel der Monstranz. Und dann hat man eine Monstranz oft diese geraden und geschwungenen kleinen Stäbchen außenrum befestigt. Die Geschwungenen stehen für das Weibliche und die Geraden für das Männliche. Es ist eine Form der Phallusanbetung, wenn man so möchte. Das wird dann herumgetragen und angebetet, was bis zum heutigen Tag bei den päpstlichen Prozessionen gemacht wird. Wobei mit der Hostie, der geweihten Hostie, durch die Straßen marschiert wird, zur Anbetung. Das ist reine heidnische Sonnenverehrung. Nirgendwo in der Schrift liest man etwas derartiges.
For veneration. That's pure pagan sun worship. Nowhere in the scripture do you read anything like that.
Einige der Dinge, die wir allerdings in Offenbarung 14 sehen und es auch wissen, dass es viel Heidentum in Babylon gibt, doch wohin führt das in prophetischer Zeit? Es gibt darin eine Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres, das Protestanten bis weit zurück zu Thomas Tillum, Peter Chamberlain, John Levington und noch viele weitere Einzelpersonen als Sonntag als Roms Mahlzeichen identifizieren. Oder als Krise des Mahlzeichen des Tieres. Es ist interessant, wohin der Dialog im Denken der Öffentlichkeit hingeht. Ich habe beispielsweise letztens gesehen, dass Twitter sich zu einer Plattform veränderte, seit Elon Musk sie erwarb, worauf viel von dem Dialog stattfindet, worin besonders nach Sonntagsgesetzen gerufen wird. Einige der Kommentare, die wir kürzlich von Einzelpersonen gesehen haben, Sabbatbrecher einsperren, eine Notwendigkeit. Jemand antwortete, allerdings, oder von einem reformierten Christen, ein paar Dinge, die recht und gerecht sind, den christlichen Sabbat mit Zivilstrafen erzwingen, Gesetze gegen Gotteslästerung, zivilrechtlich Bürger bestrafen, die einen öffentlichen Gottesdienst besuchen können und sich weigern. Darauf folgt ein Austausch. Welche Zivilstrafen für den Sabbat? Würde das auch einschließen, jemanden zu töten, der ihn nicht hält? Das forderte das mosaische Gesetz. Der reformierte Christ antwortete, das hängt von der Schwere des Vergehens ab. Womit vielleicht angedeutet wird, dass die Todesstrafe auftauchen könnte, wenn man dieses Gesetz verletzt. Wir lesen bei dieser anderen Person, der Sonntag ist der christliche Sabbat. Dann erlaubte die Aufhebung von blauen Gesetzen, also Sonntagsgesetzen, nicht Christen am Sonntag Geschäft zu treiben, wie das Verkaufen von Alkohol und dergleichen am heiligen christlichen Sabbat, dem Sonntag. Das hatte eine tiefgreifende Auswirkung auf die amerikanische christliche Gesellschaft. Hier sehen wir, wie jemand anderes schreibt, bringt Sabbatgesetze zurück. Gut formulierte Sonntagsgesetze sind soziale Gerechtigkeit in Reinkultur. Indem man zivilisatorische Zeit rund um das Opfer des Lobpreises organisiert, der Gott gebührt. Wisst ihr, für mich ist es interessant, die Parallelen zwischen 1888 und dem zu sehen, was wir jetzt erleben. Eines der Dinge, die von manchen dazu als Kommentare geschrieben wurden, war, dass unsere Kirche zu jener Zeit Cestius gegenüberstand, wenn man so will. Jetzt stehen wir hier vielleicht Titus gegenüber. Man hat zwei nicht aufeinanderfolgende Präsidentschaften, einmal Grover Cleveland und jetzt haben wir den zweiten in der amerikanischen Geschichte mit zwei nicht aufeinanderfolgenden Präsidentschaften. Wir hatten Papst Leo den 13. im Jahre 1888, jetzt haben wir Leo den 14. Wir haben den Gesetzesentwurf zum Sonntag von Blair. Es hängt davon ab, wie die Dinge in der Zukunft laufen. Aber für mich sehen Projekt 2025 und einige Vorstöße darin sehr ähnlich aus. Es ist auch interessant, dass man zu jener Zeit einen starken Einfluss von Zöllen hatte. Die McKinley-Zölle fanden statt. Hohe Zölle, und das wird gerade wieder zurückgebracht. Ja, die Einwanderungskrise. Das war auch eine große Sache. Man hatte die National Reform Association, die NRA, und jetzt hat man die New Apostolic Reformation, die NAR. Dann hatten wir das Gilded Age, eine wirtschaftliche Aufschwungsphase, in der viel über Big Business und massive Kontrolle im Privatsektor gesprochen wurde, was die Regierung beeinflusste, und jetzt hat man Diskussionen über ein goldenes Zeitalter zu unserer Zeit, in der ein vergoldeter präsidialer Ballsaal gebaut wird. So viele Ähnlichkeiten mit dem, was 1888 vor sich ging und was heute vor sich geht.
Nun, man hatte damals auch die industrielle Revolution und jetzt hat man die KI-Revolution, die jetzt voranschreitet. Wir sehen also, wie du sagst, all diese Ähnlichkeiten zwischen 1888 und jetzt. Ich frage mich schon, ich denke, dass wir uns im Strom der Zeit fast am Ende befinden. Aber ja, du hast recht. Wir sehen, wie diese Leute auf Twitter über den Sonntag sprechen und ihn vorantreiben. Und nicht alle von ihnen sind katholisch. Tatsächlich sind die meisten davon nicht katholisch. Aber wir wissen, dass es diese dreifache Vereinigung geben wird, des abgefallenen Protestantismus, des Katholizismus und des Spiritismus. Ich schaue mir eines an, wenn ich auf die Offenbarung sehe. Wir sehen das erste Tier in Offenbarung 13 und dann gibt es dieses zweite Tier, das dem ersten Tier ein Bildnis macht. Wisst ihr, wir sitzen hier und sprechen über Sonnensymbolik und Heidentum, was sich im Vatikan befindet und erst damit durchdringt. Man braucht sich nur den Vatikan anschauen, wo sie diese ägyptischen Obelisken haben, der ursprünglich dem Sonnengott geweiht war, den sie mit hohem Aufwand und Kosten herübergebracht hatten. Es war eine große Anstrengung, ihn von Ägypten herüberzubringen, und dann wurde er dort errichtet. Es ist die größte Sonnenuhr der Welt, gleich draußen vor der Hauptkirche und direkt im Vatikan. Und man hat noch das Gebäude an sich. Da hat man diesen Dom mit der Kuppel direkt am Petersplatz, mit der gewölbten Kuppel. Das ist eine Art Sonnentempel. Denn man hat das ganze Sonnenlicht, das von oben hereinkommt. Und wenn man sich die Decke des Petersdoms anschaut, sieht man tatsächlich überall die Sonnenstrahlen, rundum. Man kann dort den Titel Pontifex oder Pontiff als Inschrift an der Decke mit all den Sonnen darum herum sehen. Man hat sogar den Hochaltar, wo der Papst die Messe feiert. Und wenn man hinter ihn schaut, befinden sich dort diese riesigen Sonnenstrahlen. Man sieht also den Sonnensymbolismus überall. Und wie ihr schon sagtet, halten sie eine weiße Scheibe hoch, wenn sie die Eucharistie hochhalten. Was ist das, wenn sie sie so hochhalten? Das ist die aufgehende Sonne. Doch wenn man sich die Bildersprache anschaut, wie macht diese zweite Tiermacht in Offenbarung 13 dem ersten Tier ein Bildnis? Nun, schaut euch einmal an, wie Washington D.C. angelegt ist. Man hat da das Kapitol, was schon extrem an den Petersdom erinnert. Und man hat auch einen gigantischen Obelisken, tatsächlich einen noch höheren Obelisken mit dem Washington Monument dahinter. Wohin schaut das alles? Wo befindet sich Lincoln, wenn er im Tempel sitzt? Er sitzt ja da im Tempel. Er steht sogar dahinter, in diesem Tempel. Er steht tatsächlich in diesen Aushängen und über seinem Kopf eingemeißelt. Dort wird das Wort Tempel gebraucht. Okay, wohin blickt er? Er blickt nach Osten, in Richtung eines Sonnenobelisken und in Richtung des Kapitols. Professor Veit, ich bin mir sicher, du hast auch noch einen Kommentar zu den verschiedenen Symbolen, die wir hier sehen, wo wir hier bei dieser zweiten Tiermacht diese Nachahmung Roms sehen.
Nun, es wird behauptet, dass der Obelisk, der sich außerhalb von St. Johannes im Lateran befindet, der Obelisk von Tutmosis dem Dritten ist. Laut William Scheer und anderen war dieser bestimmte Pharao der Pharao des Auszugs. Wenn dem so ist, dann ist das derjenige, der sagte, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte? Ich kenne den Herrn nicht und ich werde seiner Stimme nicht gehorchen. Und das erinnert genau an das, was das Papsttum macht. Als sie diesen Obelisken nach Rom herüberbrachten, lag er für viele Jahre dort. Denn Papsttum machte einen Erlass, dass wer ihn natürlich unter hohen Kosten aufrichtet und es demjenigen nicht gelingt und er zerbricht, der würde mit seinem Leben dafür bezahlen. Also wollte es niemand versuchen, bis es schließlich doch jemand tat und ihn tatsächlich erfolgreich aufrichtete. Also das sind alles sehr interessante Fakten. Warum sollten sie diese Obelisken holen, die dem Sonnengott geweiht waren? Denn es ist ein Phallus-Symbol. Aber sie waren auch den verschiedenen Pharaonen geweiht. Warum sollten sie das herüberholen und es außerhalb ihrer Hauptküche errichten? St. Johannes im Lateran, Mater Ecclesia, die Mutter aller Kirchen. Sie verwenden sogar diesen Titel. Es ist einfach so unfassbar. Und dann, wie du sagtest, der Sonntag, die Autorität des Sonntags beruht einzig auf katholischen Prinzipien. Dazu gibt es zahlreiche Zitate, in denen Rom sagt, dass die Anbetung am Sonntag sich auf ihre und nur ihre Vorschriften gründet. Sie beanspruchen die alleinige Urheberschaft dafür. Wenn deshalb jemand Anbetung am Sonntag fordert, ist das in Wirklichkeit ein Ruf danach, die päpstliche Autorität zu akzeptieren, hinsichtlich des moralischen Kernstücks im eigenen Leben. Nun, ich bevorzuge die moralische Quintessenz dieses Buches, worin Gott uns sagt, was das moralische Kernstück ist, und er sagt, dass wir des Sabbattages gedenken und ihn nicht sollten. Es ist also eine Frage zweier Autoritäten, die sich gegenüberstehen. Es ist die Frage des Zeichen Gottes versus das Mahlzeichen des Tieres. Und das ist eine Frage der Autorität. Wer hat das Recht, über meine moralischen Fähigkeiten zu herrschen? Ist es das Papsttum oder ist es Gott durch sein Wort? Was mich und mein Haus betrifft, denke ich, dass es Gott und sein Wort ist, was moralische Autorität diktiert, und nicht irgendein irdischer Thronräuber.
Es ist interessant, dass du diesen Obelisken erwähnt hast, denn das wäre der Pharao, der die Sabbatruhe verbot.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Du lässt das Volk Sabbat halten.
Du lässt sie ruhen, Mose. Du lässt sie den Sabbat halten. Geht an eure Lasten, das ist ein Gesetz gegen den Sabbat. Wisst ihr, wenn man zurückblinkt, fing das schon das Konzil von Nicäa an, über diese Dinge zu sprechen. Aber schließlich war es das Konzil von Laodicea, das einen Erlass erfasste, das einem nicht erlaubt war, den Sabbat zu halten. Genau das tat der Pharao. Er sagte, du Mose, du lässt das Volk Sabbat halten. Geht an eure Lasten. Ich sage euch, dass ihr nicht ruhen werdet. Nur die katholische Kirche hat jemals ein solches Gesetz gemacht. Und sie setzte bis zum heutigen Tag darauf. Es ist eine Gotteslästerung jenseits aller Gotteslästerungen. Und dass die Leute es nicht sehen, kommt daher, dass es unter einem solchen Wut heidnischer Rituale gesteckt wurde. Dass man vor lauter Kultrequisiten, die da vorgestellt wurden, das Licht nicht sehen kann.
Aber ihr habt es erst vorhin erwähnt, du, James, und auch Alex, wie ähnlich unsere Zeit der von 1888 ist. Und ich glaube, dass diese Zeit, nun, was geschah zur Zeit des Pharaos, als dieses Gesetz durchkam? Die Plagen fielen.
Ja, die Plagen fielen.
Also 1888 wurde es weggefegt, weil es die erste Belagerung war, wenn man die Belagerung Jerusalems hernimmt. Also ich glaube nicht, dass wir sehen werden, dass es bei der zweiten Belagerung erneut beiseite geschoben wird.
Ich glaube, dass die zweite Belagerung gerade anläuft und, wie Sie alle sagen, muss ein synchronisierter Tag der Anbetung sein. Es kann also nicht ein beliebiger Tag sein. Nach all den Arbeitsgesetzen bleibt nur noch ein Tag übrig, nämlich der Sonntag. Und Wie es Rerum Novarum sagte, ist das ein Tag, den der Staat garantieren muss. Der moderne Papst Leo, der es zu seiner Aufgabe machte, betont festzustellen, dass er darin eingebunden ist, Rerum Novarum umzusetzen. Nun, das ist der Hauptpunkt von Rerum Novarum. Die ganze Arbeitsgesetzgebung muss sich um päpstliche Moralthemen reihen, wovon der Sonntag das Herzstück ist, weil es bestimmt, nach wessen Autorität man in Wirklichkeit handelt.
Nun, ich denke, eines ist wichtig, nämlich, dass wir als Siebenten-Tags-Adventisten es in unserem Logo festgehalten haben, dass wir die dreifache Engelsbotschaft haben. Das war und ist unsere Botschaft an die Welt. Wir haben gesagt, dass das unsere Botschaft ist. Offenbarung 14, und sie fängt mit Vers 6 an und geht dann noch weiter. Das ist unsere Botschaft an die Welt. Denn manchmal werden wir gefragt, also, warum sitzt ihr nur hier und konzentriert euch auf das Papsttum? Warum sitzt ihr da, als ob das das Einzige ist, worüber ihr sprecht? Aber das ist wegen dieser Botschaften.
Genau.
Wenn man diese Botschaften liest, sind zwei von den dreien Warnungen. Einmal vor einem falschen System der Anbetung und eine Warnung davor, ein Mahlzeichen zu empfangen. Also wenn wir wahrhaftig diese Botschaft predigen und man das nicht von der Kanzel besprochen hört, hört man dann wirklich die dreifache Engelsbotschaft? Zuerst geht das Evangelium hinaus und dann sind es diese zwei Dinge.
Ja, und wenn man nur Gesetz, Gesetz, Gesetz und Sonntag, Sabbat hört, dann hat man tatsächlich das Wesentliche verfehlt. Denn wir schauen uns hier zwei Systeme der Erlösung an. Einmal sehen wir das heidnische System, bei dem man für seine eigenen Sünden bezahlt, so wie es das Papsttum behauptet, dass man es im Fegefeuer tut. Man muss für seine eigenen Sünden bezahlen, weil ja die Versöhnung leugnet. Oder aber Gerechtigkeit durch Glauben in Wahrheit. Verneint Gerechtigkeit durch Glauben das Halten des Gesetzes? Nein. Das sagt Paulus vorbehaltlos. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz, weil man durch Gerechtigkeit aus Glauben gerettet ist. Kommt man wieder in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Wogegen es beim päpstlichen System durch Gehorsam ist, dass man wieder zur Übereinstimmung mit dem System kommt. Also gibt es zwei Wege, Erlösung zu erhalten, die sich diametral gegenüberstehen. Die eine ist Christus-zentriert, mit Christus als versöhntes Opfer. Rom leugnet die Versöhnung, wie es das Fegefeuer beweist. Sie erheben öffentlich diesen Anspruch. Sie stellen es offen fest. Und deshalb ist es keine christliche Religion, sondern eine heidnische Form des Christentums.
Denn wenn man den Menschen immer wieder zeigt, was Rom einmal war, später war und noch immer ist, können sie es verstehen. Auch wenn man ihnen die Tentakel zeigt, wohin sie hineinreichen, es ist nicht einfach eine Kirchenorganisation. Es hat seine Tentakel in allem. Darum wird andauernd von ihr gesprochen. Und die Bibel warnt nicht vor all den anderen Dingen. Sie warnt vor diesem System.
Nehmen wir doch das moderne Papsttum. Wir hatten die Supermänner aus der Wirtschaft, die all das Papsttum besuchten. Wir hatten die Bruderschaft des Sports, die das Papsttum besuchten. Der gegenwärtige Papst hatte gerade die große Hollywood-Clique zu Besuch. Staatsoberhäupter und Präsidenten besuchten das Papsttum. Kirchen und religiöse Systeme kommen zum Papsttum. Alle von ihnen, sie alle sind im Grunde in dieses Super-Huren-System integriert, das die Inschrift Babylon Mutter der Huren trägt. Und das ist ein sehr inklusiver Begriff, Mutter der Huren, denn es gibt viele davon. Das schließt nicht die Kirchen ein, stimmt's?
With the inscription Babylon, the mother of harlots. And that is a very inclusive term, mother of harlots, because there are plenty of them and includes the churches, right?
Ja, leider.
So there you have the whole. Da hat man die ganze Fülle. Es gibt kein anderes System in der Welt, das sich so für alle Angaben, die wir in der Bibel haben, qualifiziert, wie es das Papsttum tut.
Ellen White sagte hier 1908 im Review and Herald, die Kräfte des Bösen nehmen an Macht zu. Satan gaukelt seinen Mitarbeitern vor, er werde ein Werk vollbringen, das die ganze Welt bezaubern wird. Während die Gemeinde da und dort untätig ist, wirken Satan und seine Scharen mit höchster Tatkraft.
Ja.
Wenn man daran denkt, dass der Papst sich kürzlich mit allen Jesuiten traf und ihnen im Grunde einen Auftrag gab, voranzugehen, da sie gebraucht werden. Nun, die Jesuiten waren eine direkte Antwort. Sie waren die Gegenreformation. Sie waren damals die Antwort auf die Reformation. indem er das den Jesuiten sagte, und ich denke nicht, dass ihre Richtlinien sich geändert hat, sind sie immer noch die direkte Gegenreformation. Wenn er sich also mit ihnen trifft und ihnen sagt, ich brauche euch, als er ins Amt kam, sprach er innerhalb eines Monats darüber, den Osten mit dem Westen wieder zu vereinigen. Jetzt geht er und trifft sich mit dem Osten und bespricht mit Bartholomäus. Er diskutiert mit diesen Seiten und versucht, sie dazu zu bringen, sich zu vereinigen. Er pusht damit die ökumenische Herangehensweise. Wenn man sich das anschaut, dann verliert er keine Zeit. Er geht mit großer Tatkraft voran.
Und er sagte ausdrücklich, dass er möchte, dass die orthodoxen Kirchen des Ostens den Tag ändern, an dem sie Ostern halten. Denn der Ostersonntag ist für das Zentrum, das zum wöchentlichen Sonntag führte. Gemäß dem Papsttum ist jeder Sonntag ein Mini-Ostern. Und natürlich kommt das Wort Ostern von der Göttin Ishtar. Also, dieses Papsttum ist geschäftig dabei, das zu tun. Und nehmt nur die Symbolik all der Spiele, die dargestellt werden. Ob das jetzt die Sportarenen ist oder ob das bei den Olympischen Spielen ist. All diese Indikatoren zeigen die zutiefst heidnischen Wurzeln, die man in all diesen Organisationen und Systemen der Welt vorfindet.
Aber man hat auch, ihr habt auch die Orthodoxen und all diese angesprochen, aber man hat auch König Charles, der hinging und einen Sitz im Vatikan bekam. Das erste Mal seit 500 Jahren, dass etwas derartiges passierte.
Das ist ein machtvolles Symbol, dass der Protestantismus völlig kapituliert hat.
Ja.
Man schaut sich an, auf welche Weise das unter Dach und Fach gebracht wird. Und man sieht diese intensive Tatkraft, die da voranschreitet. Man sieht die ökumenische Bewegung, die voranschreitet. Und das sollte uns begreifen lassen, dass wir direkt vor dem völligen Abschluss der Weltgeschichte stehen. Auf diesem Planeten gibt es 8 Milliarden Menschen und bald wird es eine einsame Einöde sein, in nur wenigen Jahren. Wir wissen die exakte Zeit dafür nicht, aber es kommt mit großer Schnelligkeit. Und so gibt es die dreifache Engelsbotschaft, die wir weitergeben müssen. 2 der 3 sind Warnungen. Die letzten beiden Warnungen gehen um Babylon und dieses Malzeichen. Aber wisst ihr, der erste Engel kommt mit dem ewigen Evangelium, um es denen zu verkünden, die auf Erden wohnen. Die Sache ist also die, dass wir die ganze Sache nicht damit anfangen sollten, dass wir sagen, oh, da wird diese fürchterliche Zeit kommen, wir werden nicht kaufen und verkaufen können und einfach mit Furcht aufhören. Wir haben versucht, das auch mit unserem Missionswerk zu tun. Wir sind Heritage and Hope, also Vermächtnis und Hoffnung. Also versuchen wir auch Hoffnung da hineinzubringen und wir versuchen zu sagen, hört mal, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Was für eine Botschaft und Hoffnung haben wir? Wir haben vorhin die Parallelen zwischen 1888 und jetzt besprochen. Eines, was 1888 noch vor sich ging, war eine Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben. Wir können nichts tun, um unsere Erlösung zu verdienen. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein unreines Kleid. Doch wenn wir uns den Rat ansehen, der in Offenbarung 3 an die 7 Gemeinden gegeben wird, wissen wir, dass wir uns in Laodicea befinden. Wir brauchen das im Feuer geläutete Gold, die Augensalbe, damit wir sehen können, und wir brauchen das Gewand der Gerechtigkeit Christi, das uns angezogen wird. Also diese Botschaft der Gerechtigkeit durch Glauben, wobei man von der Sünde ablässt und glaubt, dass Christus etwas für uns tun kann, das wir selbst nicht tun können. Er kann uns übernatürliche Hilfe zukommen lassen, sodass wir die Sünde überwinden können. Das ist die Botschaft, die zusammen mit diesen anderen beiden verkündet werden muss.
Es gibt da eine Parallele. Wenn wir zur Schöpfung gehen, was steuerten wir zur Schöpfung bei? Überhaupt gar nichts, richtig? Wir waren das letzte Produkt dieses schöpferischen Akts. Die Schöpfung des Menschen im Grunde am Ende der 6 Tage. Also hatten wir keinen Beitrag zur Schöpfung, deshalb mussten wir gemäß dem Sabbatgebot in den vollendeten Werken Christi ruhen. Genau das gleiche gilt für die Neuschöpfung, nämlich die Versöhnung. Deshalb hat man im 5. Mose eine zweite Liste der 10 Gebote, worin es heißt, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Das heißt, dass er uns aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt. Und Genauso wie wir keinen Beitrag zur Schöpfung lieferten, weil wir noch nicht einmal da waren, haben wir keinen Beitrag, den wir durch unsere Werke zur Neuschöpfung unserer gefallenen Natur liefern können. Das ist etwas, was Christus tun muss. Und bis dieser vergängliche Leib seinem Herrlichen gleich gestaltet wird, ist der einzige Anspruch auf Gerechtigkeit, den ich habe, sein fleckenloses Gewand der Gerechtigkeit, das er mir zurechnet. Oder jenen, die an seinen Namen glauben. Also ist die Quintessenz des Sabbats, sich daran zu erinnern, dass man nichts mit der Schöpfung zu tun hatte und dass man keine Macht hat, eine Neuschöpfung umzusetzen. Deshalb ruht alles, was man tut, auf der Gerechtigkeit Christi und seiner Schöpfermacht, auch für die Neuschöpfung. Und das Papsttum sagt, nein, ihr habt etwas, was ihr tun könnt. Ihr zahlt für eure Sünden und ihr bringt eure Wege in Ordnung und im Grunde braucht ihr diese Gerechtigkeit durch Glauben nicht. Also diese Sabbat-Thematik ist nicht nur eine Frage des Tages, sondern es ist eine Frage des Ruhens in der vollendeten Werken, die Christus getan hat, oder ein Ruhen nach päpstlichen Vorschriften und Erlässen. Welche dieser beiden wird uns durch die Perlentore hineinbringen?
Nun, ich denke, das ist die Botschaft, die wir der Welt bringen müssen. Es ist keine Botschaft, in der wir versuchen, den Leuten zu sagen, dass alle Katholiken irgendwie böse sind oder dass wir irgendwie stramm antikatholisch wären oder wir Katholiken nicht ausstehen können. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich sehne mich nach der Erlösung. Und ich denke auch, dass Christus den Charakter vieler wohlmeinender Katholiken da draußen untersuchen wird. Und ich glaube, dass viele im Himmel sein werden, weil ihnen nicht die Wahrheit gesagt wurde, aber sie das Licht auslebten, das sie hatten. Mein Standpunkt ist vielmehr das System der Anbetung, das dort gepusht wird. Und das ist keine Sache, die nur isoliert beim Adventismus auftritt, sondern der ganze Protestantismus glaubte diese Ansicht. Lass uns weitermachen und mit einem Gebet abschließen. Und dann trennen wir uns.